Radio, Tux und Radio Inkorrekt live im Internetstream berichten wir von den 10. Chemnitzer Linux-Tagen hier in der Orangerie der Uni in Chemnitz. Und die Sonne kommt sogar raus, ja, am Tag nach dem Sturm, nicht nur auf die Chemnitzer Linux-Tage, sondern der Sturm war ja auch richtig hier vor Ort. Ich habe mir sagen lassen, in Norddeutschland war es etwas schlimmer. Wir haben nicht ganz so viel abbekommen. Auch die angekündigten Regenfälle, die den Winterwasserzugang eines ganzen Monats für 2 Tage vorher gesagt haben, sind nicht eingetreten. Wir haben aber hier vor uns sitzen die Annette Priemel. Die kann uns sagen, ob denn die Befürchtungen eingetreten sind, dass hier einige Workshops oder Vorträge überlaufen waren. Annette, was kannst du sagen, dein erster Überblick über den Zulauf, über den Zuspruch des Publikums zu den 10. Chemnitzer Linux-Tagen?
Was ich sagen kann, ist, dass wir Gott sei Dank nur 4 Ausfälle von den Vorträgen hatten, dass teilweise die Referenten später noch gekommen sind und wir die Vorträge nachholen konnten. Das hat wunderbar geklappt. Bei den Besuchern haben wir festgestellt, dass wir weniger Besucher haben, dafür mehr Helfer. Also wir haben den Verdacht, dass einfach immer mehr Leute hier gern mitmachen und halt entsprechend sich die Helferzahl vergrößert, mehr wird und die natürlich auch sonst Gäste wären.
Ah ja, hat man einen Überblick, wie viele Gäste denn gekommen sind? Nein, überhaupt noch nicht. Das wird aber demnächst veröffentlicht. Ihr habt ja dann Zahlen von verkauften Eintrittskarten und so weiter, besuchten Workshops. Gab es denn irgendeinen Workshop, der überlaufen war, wo ganz besonders viel Andrang war?
Der Workshop von Andreas Heik, Open Hardware Workshop, war sehr zeitig ausverkauft und wir werden den auf jeden Fall nächstes Jahr wieder machen. Die direkt überlaufen sind die Workshops nicht, weil ja dann einfach die Deadline ist, wenn die Personenanzahl erreicht ist, wird der Workshop zugemacht, halt die Anmeldung dafür. Was wir gemacht haben, sind, dass bei 4 oder 5 Vorträgen, die der Besucherantrag so groß war, dass wir in den großen Hörsaal umgezogen sind, in den VR, der dann 300 bis 400 Besucher fasst.
Ah ja, und da war dann der Hörsaal nicht voll, aber er war gut besucht, ja?
Gut besucht.
Ja, das ist doch also auch sehr eindringliches Bild, wenn dann so viele Leute zum einen einzigen Vortrag kommen. Auch der Referent wird sich freuen, denn Zuspruch zu seinem Vortrag, das hat jeder Referent gerne. Wer spricht schon gerne vor leerem Saale oder wer spricht schon gerne in ein Radio, an dem kein Hörer sitzt? Ne? Das ist ja auch das Ähnliche. Wir haben aber weiterhin hier am Tisch sitzen Wernfried Haas. Der kommt vom Gentoo-Entwicklertreffen. Das hat hier stattgefunden, zeitgleich mit den 10. Linux-Tagen. Oder wie kann man das sehen?
Ja, genau. Also wir hatten gestern am Nachmittag Entwicklertreffen. Hier in den Räumlichkeiten im Keller unten haben wir einen Raum bekommen.
Mit das Beamer. Passt ja eigentlich zu Entwicklern ganz gut, der Keller, ne?
Ja, genau. Wir haben noch zusätzlich Licht abgedunkelt, dann ist es wie zu Hause.
Ah ja. Ja, aber man darf natürlich nicht rauchen in den Räumen. Das wird vielen Entwicklern nicht entgegenkommen. Oder sind bei euch die Entwickler mittlerweile alle Nichtraucher?
Generell habe ich den Eindruck, dass gerade im Linux-Umfeld relativ wenig Leute rauchen.
Ah, das ist ja so, also sehr nur gut. Vor der Tür. Auch da eine positive Entwicklung bei den Entwicklern. Wie viele Entwickler seid ihr hier von Gentoo?
Hier am Stand, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, ungefähr 8 bis 10 Leute, die als Entwickler gelistet sind. Dann sind noch ein paar Leute aus dem Umfeld, also die zum Beispiel beim Gentoo e.V. tätig sind, beziehungsweise ein Opfer haben wir gerade gefunden, das jetzt wieder rekrutiert wird.
Ah ja, Gentoo, was kann man dazu sagen? Was ist, für die Leute, die noch gar nichts von Gentoo gehört haben, was ist Gentoo? Es ist ein freies Projekt, es gehört in die ganzen freien Projekte rund um Linux. Und was macht ihr damit genau?
Genau, also der größte Unterschied zu anderen gängigen Distributionen ist, dass wir sourcenbasiert sind und eben die Möglichkeit haben, Pakete selbst bauen zu lassen. Und das ermöglicht diverse Anpassungen, also vor allem über UseFlags kann man jetzt zum Beispiel sagen, möchte ich ein System, das Support hat für X11 oder GTK, oder möchte ich einen Server bauen, wo ich das sowieso nicht brauche, da kann ich auf die Sachen dann auch verzichten.
Aha, also wer Gentoo einsetzt, der muss auch schon ein bisschen Kenntnis haben und ein bisschen Überblick, was er denn will und wie er das macht. Es ist also nicht so eine Anwendung wie Ubuntu, ich stecke mir eine CD ins Laufwerk und habe dann ein Linux, sondern man muss da schon selbst was tun.
Jein. Es gibt einerseits sehr gute und umfangreiche Dokumentation und auch Standardeinstellungen, wenn ich jetzt mich nicht damit beschäftigen möchte, ob ich jetzt Sound und Video und was auch immer haben will, kann ich auch einfach das Desktop-Profil wählen und dann habe ich Unterstützung für die Sachen drinnen, es sei denn, ich schalte sie wieder von Hand aus. Und wir haben inzwischen auch jetzt seit, ich weiß nicht, 2, 3 Releases, gibt es auch einen Installer, der ist grafisch und da kann man auch wirklich CD rein und installieren lassen.
Wie ist es nun dazu gekommen, dass das Gentoo-Entwicklungsteam hier seine Tagung gemacht hat? Ist das eine Idee von euch gewesen? Ist das eine Idee vom Chemnitzer Linux-Tag gewesen? Oder wann ist das entstanden?
Das ist eine gute Frage. Wer die Idee jetzt wirklich gehabt hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Es gab in der Presse, also beim Call for Lectures, in der Pressemitteilung den Aufruf an Projekt, doch bitte einfach sich hier zu treffen und das zu nutzen, dieses Haus, diese Gelegenheit und die Projekte voranzutreiben. Und Gentoo hat sich dann gemeldet und meinte, ja, wir möchten das gerne nutzen und ja, wir haben uns gefreut, dass das recht gut abgelaufen ist.
Ja, super. Dann danke für die Idee auf jeden Fall.
Ja. Und wie ist es denn gewesen, Gentoo? Ist es dann so ein ähnliches Treffen gewesen wie bei Radio Tux? Wir haben uns so, einige Leute haben sich noch nie vorher gesehen. Man kennt sich ja immer übers Internet. So ist es ja auch so bei euch gewesen. Ja. Ihr entwickelt schon seit Jahren zusammen und habt euch noch nie gesehen, es sei denn im Chat oder auf Fotos, aber in natürlicher Ansprechung habt ihr noch nie Kontakt gehabt?
Ja, es waren heuer wieder ein paar Leute dabei, die ich schon seit 2005 oder so kenne, aber auch einige wirklich für mich neue Leute. Also das ist allgemein auf den ganzen Linux-Tagen oder sonst was. Man trifft immer wieder neue Menschen und alte Bekannte wieder.
Ja, aber auch eben Menschen, mit denen man schon lange zusammenarbeitet,
genau.
Trifft man endlich mal in wirklicher Erscheinung und nicht nur im Chat. Es ist ja so eine Sache, das Chatten scheint ja unter Linuxern auch sehr beliebt zu sein. Manche scheinen mir in 5, 6, 7, 10 Chatrooms oder Chatten gleichzeitig zu schreiben. Mir wäre es zu hektisch, also sehr aufregend, überall zu verfolgen, wer schreibt da was rein. Ja? Aber so ein Entwickler scheint damit gar keine Probleme zu haben.
Ja, das Hauptgeheimnis ist einfach, dass man Screen verwendet, den Client laufen lässt und nur hin und wieder drauf schaut.
Ja, das also zu dem Gentoo-Entwicklertreffen hier auf den 10. Chemnitzer Linux-Tagen. Wir hatten aber noch ganz andere Ereignisse hier. Es gab ja gestern Abend ein Ereignis künstlerischer Art, die Nacht der freien Filme. Annette, was kann man dazu sagen? Es wurden dort Filme gezeigt, die mittlerweile nicht mehr im Verleih sind, oder was für Art von Filme wurden da gezeigt?
Nacht der freien Filme. Die Filme, die gezeigt wurden, sind komplett unter Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Wir hatten als Schmankerle den Stefan Kluge eingeladen, der 2004 den ersten Spielfilm in Spielfilmlänge, also den ersten freien Film in Spielfilmlänge produziert hat und veröffentlicht hat, Route 66. Teile aus diesem Film wurden gestern Abend gezeigt. Ungefähr 60 bis 70 Leute waren bei der Filmnacht, haben mit dem Stefan Kluge diskutiert und haben sich weitere freie Filme angesehen.
Wie kann man sich so einen freien Film vorstellen? Leider ist Stefan Kluge schon abgereist. Wir wollten ihn hier mit an den Tisch zerren, aber er hatte sich schon vorher aus dem Staub gemacht, weil er wahrscheinlich wusste, dass wir ihn hierher holen. Nun muss Annette herhalten, wie entsteht so ein freier Film? Ein Film ist ja eigentlich eine Sache, der kostet viel Geld. Man braucht nicht nur Technik dazu, man braucht auch Menschen dazu, man braucht Material, es muss geschnitten werden mit ganz, ganz viel Zeit. Während dieser Zeit man diesen Film dreht und bearbeitet, muss man überleben, das kostet alles Geld. Wie kann man einen Film frei herstellen?
Also, ich habe mich gestern Abend mit dem Stefan unterhalten, also ich habe geschwatzt mit ihm kurz vor der Filmnacht und lieber Stefan, falls ich jetzt was Falsches erzähle, bitte korrigier mich, wie auch immer, aber ich versuche das einfach mal jetzt auf die Frage zu antworten. Also der Stefan war 2004, 2003 in Amerika mit drei Freunden. Sie haben Urlaub dort gemacht für 3 Monate und haben diesen Film nebenbei gedreht. Hinterher ist dann mit Open Source Software wurde der Film geschnitten und aufbereitet. Ja, also ich denke, es wird ziemlich viel Zeit reingeflossen sein vom Team, aber so wie der Stefan es erzählt hat, hat es ihm auch wunderbar viel Spaß gemacht, einfach dieses Urlaub machen und nebenbei das Film. Es gibt einen zweiten Film von ihm, den er gestern in einer Preview vorgestellt hat, Die letzte Droge, der auch von den Gästen dann diskutiert wurde mit ihm. Als Rückmeldung von den Gästen habe ich gehört, dass sie sagten, wunderbar geile Bilder. Ich lasse das mal so im Raum stehen, aber wer da Lust hat, auf den Film sich das anzusehen, der gucke einfach bei Stefan Kluge auf die Website VEB Film Leipzig. Dort ist auch der Route 66 zu finden von ihm und dann demnächst wahrscheinlich auch Die letzte Droge.
Aha, also freie Filme, die werden dann demzufolge, was ich jetzt so verstanden habe, eher in der Freizeit gedreht. Deswegen dann auch freie Filme. Wird denn da auch Musik verwendet in den Filmen? Ist da Musik gelaufen? Manchmal sieht man ja einen Film an und wenn man aus dem Film herausgeht und gefragt wird, wie hat euch die Musik im Film gefallen, dann fragen dann manche zurück, war da überhaupt Musik drin? Oft genug ist es ein Markenzeichen für Filme, dass man die Musik gar nicht bemerkt. Habt ihr Musik in dem Film bemerkt?
Die Ausschnitte, die ich gestern gesehen habe, die waren mit Musik unterlegt. Bitte jetzt keine Frage nach, was für Musik, ob das freie Musik gewesen ist, das weiß ich. Das ist anzunehmen, wenn es ein freier Film ist, dass da auch freie Musik verwendet wurde.
Also, wir haben ja auch andere Projekte hier gesehen, die eine Verknüpfung zwischen freier Arbeitsweise, zwischen Lizenzfreiheit, zwischen Patentfreiheit und Kunst auch hatten. Wir hatten heute schon die Blinking Areas hier zu Gast, die ja auch für mich eine Art von Kunstobjekt sind, denn was man da sieht, ist ja teilweise recht abstrakt, was da passiert und hat also eine Verbindung zwischen technischer Verwirklichung einiger Freizeitbastler und ihrem künstlerischen Anspruch, denn ein ganzes Haus mit solchen Blinking Lights dazu beleuchten und zu installieren, ist ja doch was wie ein Kunstobjekt. Andere verpacken irgendwelche Häuser und verkaufen das teuer in der ganzen Welt und die machen das in ihrer Freizeit und ich finde das auch ganz wirklich also ein Kunstobjekt. Wir haben aber noch ein ganz anderes Thema hier, weil wir gerade bei der Hardware sind, nämlich bei den Blinking Lights. Die Herrschaften haben also in ihrer Freizeit kleine Platinen entwickelt, mit denen sie ganze Häuser beleuchten. Wir haben hier am Tisch, wenn er vielleicht etwas näher rankommt, den Andreas Heig. Nein, nein, du bist nicht von den Blinking Lights, aber du hast direkt mit der Hardware zu tun, denn du hast einen Workshop gestern gehalten, der nennt sich Open Hardware Workshop. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Ich nehme frei verfügbare Transistoren und Widerstände, die ich bei Opa in der Kiste gefunden habe und baue mir damit einen Computer oder was? Und ist unter einem Open Hardware Workshop zu verstehen?
Okay, also was kann man sich vorstellen unter so einem Open Hardware Workshop? Wir haben die Bezeichnung für dieses Thema eigentlich so gewählt, dass wir damit auch bekannt machen wollen, dass es sich hier um Technik handelt, um Mikrocontroller handelt, zu denen ich komplette Spezifikationen vom Hersteller frei bekomme, ohne dass ich da ein Non-Disclosure Agreement unterschreiben muss oder ähnliche Dinge. Wir haben in unserem Workshop kleine Projekte gebaut mit Mikrocontrollern, in denen wir Displays blinken lassen oder auch nur LEDs blinken lassen und natürlich auch Infrarotsignale samplen können. Also ein paar kleine interessante Dinge und wir haben an der Stelle mehr so den Spaß an der Freude, den Spaß am Basteln adressiert und möchten natürlich auch damit Leute anregen, selbst kleine Projekte zu entwerfen, selbst ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man mit solcher Hardware umgehen kann, die man frei programmieren kann, die man also mit PC programmieren kann, die man auch mit freien Tools programmieren kann, was auch noch ganz wichtig ist. Und genau dieser Gedanke steckt eben unter dem Haus Open Hardware.
Ah ja, also es ist ja sonst so, wenn ich einen Mikrocontroller kaufe, gibt es dafür eine Entwicklungsumgebung, die muss ich mitkaufen und dann kann ich damit nur für diesen einen Mikrocontroller, den ich da habe, etwas programmieren und auch nur diese Befehle nutzen, die mir die Firma zur Verfügung stellt. Und wie ist es bei diesem anderen Mikrocontroller? Da ist einfach alles, was möglich ist, frei und offen und ich kann machen, was ich will damit, ich nicht nur in dem Rahmen, in dem es die Firma gestattet, oder wie kann man das sich vorstellen? Weil ich kann ja mit den anderen auch solche Sachen bauen, oder nicht?
Natürlich, ja, aber genau zu dem Mikrocontroller. Ich muss zwar das Stück Hardware kaufen von der Firma, ja, aber ich kriege die Dokumentation komplett frei dazu und ich kriege, wenn ich das möchte, auch das Entwicklerkit frei dazu. Das Entwicklerkit selbst gibt es aber auch im Linux-Umfeld als freie Software und genau das bezeichne ich auch damit eben mit dieser Freiheit.
Ja, weil sonst ist es ja so, ja, Entwicklerkits sind ja sehr oft teuer und auch nur für Firmen irgendwie realisierbar. Ne? Wenn ich also mit einem Mikrocontroller ein Produkt entwickeln will, dann muss ich halt von der Firma das Entwicklerkit kaufen und das ist dann das Teure daran, weil ich ja damit wieder Geld generiere, weil ich dann meine Entwicklungen, die damit entwickelt wurden, verkaufe.
Genau.
Und in diesem Fall ist es halt alles frei und offen und jeder, der auch nicht das Geld für ein Entwicklerkit hat, kann damit entwickeln.
Das ist richtig, genau.
So habe ich das also verstanden. Ja. Und ihr habt das einfach mal gezeigt, dass man das machen kann, dass es sowas überhaupt gibt und wieder den Spaß am Basteln vielleicht wecken. Ich habe das auch in den letzten Jahren vermisst. Wir haben ja früher in der Schule sehr viel gebastelt. In meiner Zeit waren Lichtorgeln ganz in. Ja, das waren so die ersten Musikanwendungen, die man mit Elektronik machen konnte. Heutzutage sehe ich die Jugendlichen eher die Anwendung nutzen. Ja, hier auf dem Linux-Tag ist es ja komplett anders. Hier sind ja nur Leute, die auch selber was machen und auch selber was programmieren oder tun. Aber das ist meistens Software. Und du hast jetzt wieder diesen Hardware-Gedanken reingebracht. Man kann ja auch selbst was bauen.
Genau. Aber ich möchte das auch immer wieder im Zusammenhang sehen. Software und Hardware. Das Schöne ist hier, man kann was bauen, man kann was anfassen und man kann es dann natürlich entsprechend mit Software programmieren, versorgen. Und je nachdem, wie intelligent man seine Software schreibt, so verhält sich dann auch die Hardware.
Ja, das ist ein allumfassendes Gebiet und die Damen und Herren, die vorhin von den Blinking Areas hier waren, die haben das genauso entdeckt, die haben eben gesehen, ich kann etwas bauen, das kann ich installieren und das können andere Leute sehen und zwar unabhängig davon, ob sie einen Computer haben oder auch nicht, denn diese Blinking Lights, die sieht man auch, wenn man keinen Computer besitzt und man muss nicht mal einen kennen und kann das sehen und das ist ja so eine Art, ich denke mal, viele Menschen haben eine exhibitionistische Ader, habe ich vorhin schon mal gesagt, ja, und wollen etwas von sich preisgeben, sie wollen etwas zeigen, ich habe etwas gemacht und etwas Anerkennung dafür zu bekommen, ist für jeden, also auch für den Dozenten oder für den Vortragenden, der da vor 300 Leuten im Hörsaal da vorhin seinen Vortrag gehalten hat, ist es immer die Reputation, die Leute hören mir zu, die Leute sehen sich das an und das hast du vermittelt, baut etwas, ihr könnt es sogar als Weihnachtsgeschenk eurer Freundin schenken, oder irgend sowas.
Genau so würde ich das auch sehen.
Ja. Und kurze Frage an Andreas, was habt ihr denn gebaut?
Wir haben an der Stelle ein kleines Entwicklerboard gebaut und dieses Entwicklerboard lässt sich dann mit verschiedenen Firmware-Versionen betreiben, lässt sich einerseits als ein Infrarotempfänger am USB-Port benutzen. Wer sein Medienplayer einfach mal fernsteuern möchte mit einer Fernbedienung, kann das genau damit lösen. Oder er kann natürlich auch die Alternativvariante fahren. Er kann über sein kleines LCD-Display anzeigen lassen, welcher Titel gerade in seinem MP3-Player läuft.
Aha, also so kleine Gimmicks, die man eigentlich nicht braucht, aber gerne mal hätte.
Genau.
Aha. Ja, danke dir, Andreas, für deine Ausführung. Jetzt sind wir hier in der Abschlussrunde und wir müssen ja eigentlich auch noch vorstellen, wer alles hier bei uns in den letzten zwei Tagen bei Radio Tux mitgemacht hat. Wir hatten ja viele Helfer hier. Einige mussten auch an ihren Ständen noch arbeiten. Der Tobias zum Beispiel ist ja hier unterwegs gewesen für Linux for Africa. Und da hatten wir ja einen Kollegen von dir vorhin am Mikrofon, der hat uns schon erklärt, was ihr da alles macht. Wie ist dein Eindruck von eurem Stand? Denn du warst ja, schien es, sehr beschäftigt. Es war sehr viel Andrang bei euch?
Ja, es war sehr viel Andrang. Es gab sehr viele Gespräche mit Leuten, die das Projekt kennenlernten oder auch schon gespendet haben und deshalb auf uns zukamen, um zu sagen, wir haben gespendet und wir finden schön, was mit den Sachen gemacht wird.
Ja, also es hat ja schon mal vorhin angeklungen, dass sehr viel Hardware gespendet wurde und man eigentlich gar keine Hardware momentan braucht. Man muss sie jetzt erstmal verschiffen und deswegen braucht man etwas Geld. Und ihr habt aber genauso an eurem Stand Leute gehabt, die gesagt haben, wir haben gespendet. Also ist das Verschiffen der Hardware jetzt garantiert?
Das Verschiffen ist noch nicht garantiert. Wir brauchen
noch Spenden. Weiterhin Spenden.
Ja.
Also man kann auf Linux 4 Afrika auf der Internetseite das Spendenkonto weiterhin abrufen und dort auch einen kleinen Beitrag leisten? Oder habt ihr auch einen Verein, so wie das hier eben angeklungen ist schon mal, bei dem man eintreten kann?
Das ist der Verein freiuss.net. Der sitzt in Freiberg und Linux für Afrika ist ein Projekt vom Verein. Die Spenden, die Spendenadresse, die sich über die Webseite finden lässt, ist auch vom freiuss.net.
Ah ja. Was gibt es jetzt zu sagen, Annette, in Auswertung dieser zwei Tage? Du sagtest, ein paar Besucher weniger, ein paar Mitstreiter mehr. Was wollt ihr im nächsten Jahr anders machen? Was wollt ihr besser machen? Habt ihr schon Ideen?
Ja, es gibt Ideen. Zum einen möchten wir diese Aktivität mehr ausbauen. Also wir haben, normalerweise sind jede Menge Vorträge, wo man frontal sich etwas anhören kann. Wir möchten den Sektor selber etwas tun, ausbauen. Wir hatten den Versuch mit dem Open Hardware Workshop, der sehr gut angenommen worden ist. In die Richtung wollen wir mehr gehen. Also den Leuten, den Besuchern eine Möglichkeit geben, selber etwas zu tun, sich auszuprobieren, vielleicht auch sowas wie ein Barcamp mit reinnehmen, also die Idee ein bisschen, jeder tut was dazu und es entsteht am Ende eine Vielfalt von Themen, von denen jeder profitieren kann.
Aha, also die Ansätze, die ich gesehen habe, waren ja auch unter anderem diese Praxis Dr. Tux, das fand ich auch ganz interessant, diesen Ansatz. Jeder, der ein Problem hat mit seinem Rechner, bringt ihn mit und man versucht, das Problem hier zu lösen. Das ist ja auch Learning by Doing. Ich sitze neben meinem Arzt, ist ja wie beim Tierarzt, ja. Ich komme mit meinem Haustier, dem kleinen Laptop, der ist krank und ich kann zugucken, wie der Arzt es heilt. Und vielleicht dabei lernen und beim nächsten Mal werde ich es selber machen, beim Haustier vielleicht nicht, aber beim Laptop ist es ja möglich, denke ich. Und so in diese Richtung soll das gehen, die Leute sollen selbst Hand anlegen und etwas tun. Ja, das ist eigentlich ein guter Ansatz, finde ich, weil ja auch viele bereits gezeigt haben, dass sie das wollen. Ne? Die Blinking Areas hier, die haben es einfach getan und können es jetzt hier zeigen. Andere Leute wissen vielleicht noch gar nicht, dass sie Spaß daran haben, etwas zu tun. Und ihr wollt so ein bisschen die Lust am Tun fördern.
Genau. Vielleicht findet sich auch ein Team, die einen Film über die Linux-Tage drehen wollen, halt beispielsweise mit dem Stefan Kluge zusammen ein Drehbuch schreiben und dann halt die zwei Tage nutzen, um mit freier Software, mit der ganzen Technik halt gleich einen Film zu produzieren. Und am Ende der zwei Tage wird dieser Film von dem Team gezeigt. Also ganz viele kleine Aktivitäten, wo halt jeder etwas dazu tun kann und dann hinten aus ein Vortrag, ein Lied, ein Film, eine Platine entsteht, was auch immer.
Ja, oder auch eine kleine Software, die frei von Patenten ist und von jedermann benutzt werden kann. Es gibt ja immer wieder auch etwas zu berichten, was schiefgegangen ist. Wir hatten ja gehört, dass irgendwie gestern Abend Feuer in der Turnhalle ausgebrochen ist oder irgend sowas. Andererseits, hast du irgendetwas zu berichten von einem kleinen lustigen Vorfall, der hier in den zwei Tagen passiert ist?
Ja, wir sind jetzt 10 Jahre in diesem Haus und das Haus verblüfft uns jedes Jahr wieder. Es gibt eine kleine Anekdote, die Toiletten sind so stark benutzt worden, dass die Relais der Spülungen nicht mehr zurückgesprungen sind und wir mussten das Haus für einen ganz kurzen Moment auf Nachtstellung bringen, damit die Relais wieder abgefallen sind und damit hat sich der ganze Problematik normalisiert und die Spülungen liefen wieder normal.
Also vielleicht war das die Ursache dafür, dass ab und zu mal das Netz nach außen abgefallen ist, denn wir haben hier mehrfach Abfälle unseres Streams erleben müssen. Ich kann mir vorstellen, wenn das Haus auf Nacht geschaltet wird, dass plötzlich natürlich auch die Netzwerkverbindung in die weite Welt unterbrochen wird.
Ja, das ist möglich.
Ah ja. Liebe Leute, wenn ihr hier nächstes Jahr zu den Linux-Tagen kommt, bitte vorher nicht so viel trinken und vor dem Haus nochmal austreten gehen, denn sonst haben wir hier Probleme mit dem Radio Tux und der Welt. Ja, so ist das mit der Technik dieses Hauses. Dieses Haus scheint ein gewisses Eigenleben zu haben. Ist das Haus denn wirklich, ist es 10 Jahre alt oder ist das älter gewesen, das Haus?
Nein, das ist zehn Jahre alt.
Es ist zehn Jahre alt, hat also mit euch Jubiläum.
Genau.
Ah ja, und ja, das sind also Dinge, die hier an zwei Tagen passieren. Gestern Abend gab es ja ein Helfertreffen. Es war aber genügend zu essen da für alle Helfer, auch wenn ihr jetzt mehr Helfer plötzlich habt. Wusstet ihr davon, dass mehr Helfer kommen oder kamen die zufällig so viele?
Nein, das ist vorneweg geplant. Das würde so schnell auch gar nicht gehen. Wir haben 389 Helfer und dafür mal gleich 100 Helfer mehr, das Essen zu organisieren, das dauert dann doch einen Moment, eh das...
Es sind also 100 Helfer mehr als im letzten Jahr hier?
Ja.
Und die kommen alle freiwillig, also das Bedürfnis, etwas zu tun, ist da und ihr fördert das wahrscheinlich mit euren Tagen hier.
Ja.
Ja, das ist doch eigentlich ganz angenehm, dass die Leute nicht nur vor dem Fernseher sitzen und zugucken, sondern dass sie selber was machen. Sehr rühmlich. Wir sind am Ende, denn um 4 müssen wir hier einpacken, unserer Sendezeit angelangt. Wir wollen noch mal uns alle vorstellen, wir hatten also eben von Linux for Africa hier ab und zu auch für die Technik verantwortlich den Tobias Luther, der uns unterstützt hat mit dem Streaming-Server, den er mitgebracht hat. Wir haben weiterhin heute hier gehabt den
Manuel Schneider.
Ja, und Manuel hat ja hier sein halbes Studio mitgebracht.
Naja,
aus Lörrach.
Das Studio von Kanal Ratte 104,5 MHz. Wir haben ja gestern von 15 bis 16 Uhr auch eine Live-Sendung gefahren von hier. Also die sowohl auf Radio Tux, radioincorrect.org, als auch eben bei Kanal Ratte zu hören war. Und das halbe Studio, das du ansprichst, das ist das Studio vom Radio, also nicht von mir zu Hause privat. Ja, aber wir funktionieren halt auch so ein bisschen wie Open Source. Ist halt auch ein Verein und jeder, der Lust hat, der gibt halt was dazu. Also Arbeit, Sendezeit, Redaktionen. Und wir versuchen das halt auch irgendwie mit Technik zu versorgen und deswegen bringen wir die auch mit und es macht mir ja auch viel Spaß, für so ein Projekt wie Radio Tux dann die Technik auch wieder zur Verfügung zu stellen.
Ja, und dann hatten wir hier noch an der Technik weiterhin und auch an der Organisation, würde ich sagen, denn er hat viele Gesprächspartner hier aufgetrieben und uns an den Stand geschliffen.
Ja, den Alexander Barlow.
Ja, Alexander, du kommst aus Hannover, habe ich gehört.
Aus Hannover ursprünglich und ich wohne jetzt in Düsseldorf.
Ah ja, er wohnt in Düsseldorf, das ist etwas weiter von hier entfernt. Und wir hatten noch weiter im Chat und auch hat er uns ein paar Sachen mitgeschnitten und vor allen Dingen hat er unser Wiki gepflegt den ganzen Tag über. Das ist unser Ansgar.
Ja, Ansgar Jaczewski. Ja, ich komme hier aus Leipzig und jedes Jahr gerne wieder dabei.
Ja, das ist ja ein ganz dichter Anfahrtsweg. Also ich glaube, keiner, Tobias kommt woher?
Leipzig.
Auch aus Leipzig. Also die beiden Leipziger haben den kürzesten Weg gehabt. Und ich glaube...
Ja, ich bin aus Graz.
Ja, der von Gentoo, der Wernfried Haas aus
Graz. Ja, also wir kommen jedes Jahr mit 3 bis 4 Autos inzwischen.
Mit 3 bis 4 Autos
aus Graz. Die Grummelleute und dann noch so Umfeld und so.
Also auch ein sehr weiter Weg. Ich weiß nicht, ob Lörrach weiter ist oder Graz weiter. Aber ich glaube, Graz, da hat man noch ein Stück zu fahren in Österreich, bis man da ist.
820 Kilometer.
Aha, und du?
Ich müsste das Navi fragen.
Okay. Ja, damit sind wir am Ende. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wer diese Interviews und die Gesprächsrunden hier nochmal sich runterladen will, wer die sich... nochmal anhören will, wer nicht dazugekommen ist, die Gesprächsrunden gestern zu hören, der kann sich das, ich denke mal so ab Dienstag von der Webseite von Radio Tux runterladen. Als Podcast ist es auch verfügbar, also www.radiotux.de und ich denke bei Radio Incorrect ist sowas auch zu hören, ist das richtig? Kann man das auch da runterladen?
Nein, das überlassen wir Radio Tux.
Das überlasst ihr Radio Tux, also wer das sich ansehen will, www.radiotux.de. Da ist im Wiki auch geschrieben, wo die Dinger stehen. Es ist alles verlinkt, ihr könnt alles nachhören. Wir hören uns vielleicht auf dem nächsten Linux-Tag in Berlin oder wo wir vielleicht wieder mal vor Ort sein werden, wieder. Und ansonsten bis zum nächsten Jahr hier in Chemnitz. Ich hoffe, wir sind wieder dabei hier in Chemnitz bei den dann 11. Linux-Tagen. Wann werden die stattfinden?
Jedes Jahr das erste Märzwochenende, also 3., 4., 5., 6., 7., was auch immer es ist, das erste Märzwochenende in Chemnitz.
Alles klar. Dann?
Ja, dann, wenn wir schon am Ende der Sendezeit sind, dann dürfen wir natürlich nicht vergessen den Thomas Steinbrecher, der zum ersten Mal live mit dabei war, hier an einer solchen Live-Übertragung von Radio Tux. Wir machen das ja jetzt seit nunmehr das dritte Jahr. Angefangen haben wir übrigens 2006 und zwar hier in Chemnitz war die erste Radio Tux Live-Veranstaltung, wo wir also nicht mit den Aufnahmegeräten rumgerannt sind, was Ingo, der leider dieses Jahr nicht dabei sein kann, er ist ja der Betreiber des Projektes, mehr oder weniger, bisher sonst immer getan hat, sondern wir sind dort zum ersten Mal mit Technik, eben auch schon von Kanal Ratte, dann hier angereist und haben eine Live-Übertragung gemacht, noch im ziemlich kleinen Stil. Du bist dieses Jahr zum ersten Mal mit dabei und ich denke, das hat sich auch gleich an der Qualität wieder gezeigt. Als genialer Moderator hast du mir nämlich diese Aufgabe erspart, worüber ich sehr froh bin, weil ich glaube, das hast du doch eindeutig besser gemacht als ich.
Dankeschön.
Und da kann ich mich auch in Zukunft weiterhin gerne darauf beschränken, wieder die Technik bereitzustellen und zur Verfügung zu stellen. Und würde mich freuen, auch dich wieder am Linux-Tag in Berlin dann zu treffen. Das ist irgendwann Ende Mai diesen Jahres. Ich habe das Datum nicht im Kopf. Aber wir werden uns garantiert bemühen, da auch wieder vor Ort zu sein von Radio Tux.
Ja, also wir sehen uns, wir hören uns wieder vom Linux-Tag in Berlin Ende Mai. Und da ist es dann etwas wärmer. Wir hoffen, die Winterstürme sind vorbei. Und verabschieden uns hier aus Chemnitz mit einem windigen Gruß in die Welt. Denn dort überall kann man uns hören. Bis 16 Uhr noch etwas Musik. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.